Ich grüße euch im Namen des Herrn aus unseren Gemeinderäumen. Gnade und Friede sei euch von ihm. Als ich mich auf die Predigt für heute vorbereitet habe, beziehungsweise für morgen, ich nehme es heute auf am Samstag, musste ich an einen Radiomoderator denken in den USA, den ich vor Jahren das erste Mal gehört habe und immer wieder sehr bekannt war. Der hieß Paul Harvey. Und eine seiner Sendungen, also eine der beliebtesten Sendungen, was auch sehr bekannt war damals, das hieß The Rest of the Story, der Rest der Geschichte. Darin nahm er bekannte Geschichten oder Nachrichten, die die meisten Menschen kannten, das bekannt waren, und er gab immer dann Hintergrundinformationen dazu, die entweder vor der Geschichte oder nach der Geschichte passiert sind, die aber nicht so bekannt waren. So wurde dieser Spruch bekannt und so bekannt, dass es überall immer wieder mal verwendet wurde. Und ich musste daran denken, als ich diese Geschichte von heute gelesen habe in Markus 16. Denn es geht heute um the rest of the story, den Rest der Geschichte. Vor allem in Bezug auf das, was wir letzte Woche, in den letzten Wochen gelesen haben, wo es um das Verhör von Jesus, um die Kreuzigung, um seinen Tod und seine Beerdigung. Heute kommt der Rest dieser Geschichte. Was für uns Christen wichtig ist natürlich, denn der Tod von Jesus ist nicht das Ende. Interessant ist auch hier, das habe ich überlegt, kein PR-Mensch würde das verstehen oder so gutheißen, dass der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, da gab es keinen großen Posaunenschall, keine große Aufmerksamkeit darauf. Er begann mit einer kleinen Gruppe von Frauen, die einfach Jesus eine Ehre erweisen wollten. Lesen wir mal. Markus 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machen sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, ja, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch auch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Nun, wenn wir diese Frauen sehen und was sie wollen, dann muss man sagen, was sie getan haben, ist einfach das, was man oft in der damaligen Kultur getan hat, um Menschen eine letzte Ehre und Respekt zu zeigen. Und das war ihre Salben, dass sie es gesalbt haben mit wertvollen Salbölen, ihre Leiche. Diese Öle waren damals nicht billig. Aber die Frauen haben sie trotzdem gekauft. Das zeigt uns erstens, wie wichtig es war für sie, ihre Hochachtung und ihre Ehre für Jesus auszudrücken. Sie hatten in ihm mehr als nur einen Lehrer gesehen. Sie wollten diese Hochachtung zum Ausdruck bringen in irgendeiner konkreten Weise. Und das wollten sie auf diese Weise tun. Die taten es nicht, um bei Gott Gefallen zu finden, sondern einfach, weil sie in Jesus etwas Einmaliges gefunden haben. Zweitens zeigt dieser Bericht, das zeigt uns, dass sie davon ausgegangen sind, dass er noch tot war. und dass seine Leiche noch im Grab lag. Und das, obwohl Jesus mehr als einmal deutlich sagte, dass er nach 3 Tagen vom Tod auferstehen wird. Jesus sprach zum Beispiel mehr als einmal vom Leiden und Sterben und auch von seiner Auferstehung. Er sagte mal zum Beispiel in Johannes 2, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. An einer anderen Seite lesen wir, wie er die Geschichte von Jona benutzte, als Beispiel für seinen Tod und seine Auferstehung, wie Jona im Bauch des Fisches war und dann wieder rauskam. So wird er im Bauch der Erde sein und wieder rauskommen. Aber so etwas, was noch nicht passiert war, eine Auferstehung, ein Wiederaufleben, ein Wiederleben nach dem Tod, das geht schwer in die Köpfe ein. Ja, auch wenn Jesus das direkt sagte, Markus 8, 31, da steht, da begann Jesus klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Da sagte er das wirklich direkt. Aber manchmal ist es schwierig, Dinge zu glauben, die noch nie passiert sind. Und ja, spätestens wenn die Frauen da ankommen am Grab, bekommen sie wirklich einen großen Schock. Erstens ist der Stein nicht mehr da, wo es war, vor dem Grab. Und zweitens, als sie dann in die Grabstätte gehen, selbst, dann begegnen die einem Menschen in Weiß, also ein Engel, der sie ansprach. Er hat sie aber nicht getadelt, weil sie es nicht geglaubt haben, dass er schon lebte wieder, sondern er gab ihnen eine Botschaft, eine wichtige Botschaft. Und diese Botschaft von diesem Engel war eindeutig. Sie kamen, die Frauen kamen dorthin, um einen Gekreuzigten eine letzte Ehre zu zeigen. Einen Gekreuzigten werden sie da vergeblich suchen. Denn es gibt keinen Gekreuzigten mehr, sondern einen Auferstandenen. Und da sollen wir kurz erstmal anhalten und darüber nachdenken. Unser Verständnis von dem, was Jesus für uns getan hat, ist in unseren Gedanken oft, dreht sich oft um das Kreuz, dass er für uns gestorben ist, dass er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, dass wir dadurch eben Vergebung der Sünden bekommen. Und das stimmt auch. Das nimmt auch einen breiten Raum in unsere Gedanken, in unseren Glauben ein. Aber wenn ich die Verkündigung der Jünger, nachher der Apostel, in Apostelgeschichte lese, dann stelle ich fest, genauso wichtig wie das Kreuz ist das leere Grab. Nehmen wir einfach ein Beispiel, die Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2. Am Anfang von dieser Predigt sprach er schon über die Kreuzigung. Er sagte in Kapitel 2, ist das in den Versen 22 bis 24 zu lesen? Männer von Israel, hört zu! Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Petrus erzählte kurz und knapp über das Leben von Jesus, was seine Zuhörer sehr wohl gewusst haben. Und anschließend von der Kreuzigung, von der die allermeisten schon gewusst haben. Aber die nächsten Verse nach diesen Verse in seiner Predigt dreht sich wirklich alles um die Auferstehung. Und die Schlussfolgerung, wir werden nicht alles lesen, einfach aus Zeitgründen ist, aus diesen Argumenten, die er für die Auferstehung vorbrachte, sagte er in Vers 32 und 33, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf dem Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie er hier sehen und hören könnt. Der Platz zu Rechten eines Herrschers, ja, das ist der, der mitherrscht. Jesus Christus bekam dadurch Autorität und Macht. vom himmlischen Vater zugesprochen. Und Petrus fasste es deshalb zusammen und sagte, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Vers 36. Mit der Kreuzigung wurde der Weg frei gemacht. Die Voraussetzungen geschaffen. Aber durch die Auferstehung wurde sein Plan vollendet. Und Jesus konnte seinen Plan dann recht vom Vater, seinen Platz recht vom Vater einnehmen. Das hat ihn unbestreitbar zum Messias und Herr gemacht. Egal, was die Lage und die weltlichen Herrscher sagen. Die Gewissheit ihres und unseres Glaubens hing damit zusammen, unser Herr lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Für Paulus war das so wesentlich für unseren Glauben, dass er sogar sagte in 1. Korinther 15, ab Vers 17, wenn Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Unser Glaube ist vergeblich, wenn Christus nicht auferstanden ist. Egal, was am Kreuz passiert. So zentral ist diese Wahrheit. In einer Weise machte diese Behauptung die Jünger angreifbar. Denn man könnte sagen, ihre Gegner brauchen nur die Leiche von Jesus zu finden. Und dann wäre die Behauptung falsch. Das haben sie nie getan. Die Tatsache der Auferstehung ist auch heute genauso wichtig. Weil er für uns gestorben ist, ist unsere Schuld beglichen. Wir empfangen die Vergebung. Aber weil er auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt, da ist er unser Herr und Heiland, das heißt, er hat das Sagen über dein Leben und mein Leben. Weil er heute lebt, folgen wir ihm, lernen von ihm, rechnen mit seinem Beistand durch den Heiligen Geist, den er jedem, der an ihn glaubt, schenkt. Weil er lebt, bekommen wir Zeiten der Erquickung von ihm, wie es Petrus in Apostelgeschichte 3 formulierte. Das alles, weil er auferstanden ist. Interessant ist hier, wie die Frauen auf diese Botschaft reagierten. Sie liefen zitternd weg, entsetzt, voller Furcht. Ich meine, in einer Weise ist das die typische Reaktion auf etwas, wenn man das vorher nie erlebt hatte und es auch völlig unerwartet kommt. Sie waren völlig überwältigt von dem, was sie erlebt haben. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass sie es doch geschafft haben, es den Jüngern zu sagen, nachdem sie ihre Gefühle etwas mehr unter Kontrolle hatten. Der Engel hatte sie ja dazu beauftragt, es seinen Jüngern zu sagen. Interessant ist auch hier, dass der Engel dabei extra erwähnt, sag es den Jüngern und sag es auch Petrus. Petrus, der nach seiner Verleugnung von Jesus sich selbst Vorwürfe sicherlich machte und auch sicherlich fragte, ob er überhaupt noch dazu gehören darf. Da wollte der Bote Gottes extra erwähnen, Petrus soll es auch hören. Er gehört auch dazu. Nun kommen wir zu der Frage, die ich immer wieder stelle oder gestellt habe bei der Vorbereitung, der nächste Abschnitt, die Verse 9 bis 20 in diesem Kapitel. Wer in seine Bibel liest, wird meistens eine Fußnote entdecken, in der steht, dass diese Verse in den ältesten Manuskripten fehlen. Die meisten Forscher, die ich gelesen habe, halten diesen Abschnitt für hinzugefügt, weil es in diesen Schriften fehlt und weil die Schreibweise auch eine ganz andere ist, als das, was sonst im Markus-Evangelium zu lesen ist oder wie er da geschrieben hatte. Nachdem ich das alles gelesen habe, würde ich sagen, ich tendiere im Moment dazu, mich dieser Meinung anzuschließen. Wobei es die Botschaft, die in diesem Abschnitt zu finden ist, nichts schmälert. Vieles, was wir hier lesen, kann man auch in den anderen Evangelien finden. Und die Betonung hier ist, etwas, was sowieso zum Evangelium sehr direkt passt, den Glauben. Der erste Satz von Jesus, den wir in Markus finden können, ist in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Glaube an die frohe Botschaft, die in Jesus verkörpert wird, wird in diesen Worten am Anfang betont. Und hier am Ende, in diesem letzten Abschnitt, ab Vers 9, sehen wir erstens zweimal in 11 und 13, wie die Jünger es nicht glaubten, was andere erzählten, dass Jesus lebte. Und dann, als Jesus persönlich zu ihnen kam, tadelte er die Jünger für ihren Unglauben. Sie hätten es eigentlich wissen müssen, denn er hat es ihnen gesagt. Anscheinend gab er ihnen den Auftrag hinaus, anschließend gab er ihnen den Auftrag hinauszugehen. Und wieder ist der Glaube im Mittelpunkt. Markus 16, 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ja, wer glaubt, gläubig wird, sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer Jesus ablehnt und ungläubig bleibt, der macht sich strafbar. Oder wie Jesus es in Johannes 3 sagte, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der spricht sich selbst das Gericht aus. Nun, zuletzt eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, die vielleicht andere auch stellen. Wenn der letzte Abschnitt nicht ursprünglich dazu gehörte, warum hat Markus denn das Evangelium so beendet? Das ist für mich irgendwie nicht so ganz zu erklären. An manch einer Stelle habe ich gelesen, an manch einem Buch, dass Markus erstmal da angehalten hatte, um zu überlegen, okay, wie könnte ich das beenden? Und wollte es dann später hinzufügen und hat es nicht geschafft. Und deshalb hat jemand anders gesagt, okay, er wollte das und das sagen und hat das dann praktisch für ihn hinzugefügt. Aber das erst 100 Jahre später, denn da sind die ersten Schriften, wo das drinsteht, aufgetaucht. Ich meine, es ist möglich. Dann habe ich was gelesen, was mich wirklich zum Nachdenken brachte. Nämlich, es war für Autoren damals nicht unüblich, am Ende einer Geschichte es offen zu lassen, wie die Geschichte wirklich beendet. Das sollte die Leser anspornen, selbst ein Ende zu überlegen bzw. ein Ende für sich zu finden. Nun, wenn ich dabei bedenke, dass die Leser, an die Markus dieses Evangelium schrieb, dass wahrscheinlich Menschen in Rom waren, Nachfolger von Jesus zu der Zeit von Nero lebten, ja, da haben sie eine sehr ungewisse Zukunft gerade vor sich. Eine ungewisse Gegenwart auch. Es könnte gut sein, dass dieses Ende für sie geschrieben war. Auf der einen Seite glaubten sie daran, dass Jesus vom Toten auferstanden war. Das war die Grundlage, das Fundament für ihren Glauben, Jesus lebt. Aber diese Gefühle, die jene Frauen hatten, als sie vom Grab gingen, nach diesem Erlebnis, dieses Furcht, dieses Entsetzen, dieses Zittern, diese Emotionen kannten sie allzu gut. Sie wissen, was da im Raum steht. Und wenn sie dort lesen, dann aus ihrem Denken heraus würden sie wissen, dass Markus sie dazu auffordert, die Geschichte für sich selbst zu Ende zu schreiben. Die Frage für sie damals und für uns heute genauso ist, in meiner jetzigen Lage, wo ich gerade stehe, egal wie unsicher die Gegenwart ist, egal wie unsicher die Zukunft aussieht, egal welche Emotionen in mir hochkommen, die Frage ist, was mache ich, was machst du mit der Realität, der Wirklichkeit, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und heute lebt? Das ist eine Frage, die Menschen damals in Rom immer wieder stellen mussten. Die mussten immer wieder dazu zurückkommen, in den Ungewissheiten des Lebens. Stimmt es, dass Jesus gestorben ist für mich, ist auferstanden und heute noch lebt und mein Herr ist, wenn das der Fall ist, dann ist es egal, was um mich herum passiert, was die anderen, die Lage im Leben oder was auch immer denkt. Das ist eine Frage, die wir heute auch immer wieder stellen müssen, die das Leben uns auch immer wieder dazu zwingt. Was macht das in deinem Leben, in meinem Leben aus? Dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er heute lebt. Was macht es aus? Wie schreibst du dein Leben aufgrund dieser Tatsachen weiter mit Jesus? Das ist die Herausforderung, das ist die zentrale Frage in unserem Glauben und das ist die Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. Wie antworten wir diese Frage im Alltag, in unserem Leben? Nicht nur im Kopf, was wir denn mündlich antworten, sondern was macht unser Leben, was macht das für eine aus in mir und in meinem Alltag, unter meinen Freunden und Kollegen und so weiter. Was macht es aus, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt? Das ist die zentrale Frage. Für heute und für jeden Tag.